So, jetzt doch nochmal guten Morgen. Heute also Abendmahl. Und da erhebt sich die Frage, was machen wir da eigentlich? Vorschläge? Denken an die Tat Jesu. Also im Natürlichen essen wir erstmal ein Stück Brot und trinken einen Schluck Wein oder Saft. Aber was machen wir dahinter? Du hast gesagt, wir denken an die Tat Jesu. Ja. Wir feiern, dass wir frei sind von Sünden. Ja. Mit mehr Vorschläge? Na, reicht ja auch für den Anfang erstmal. Nehmen wir erstmal den Punkt, den du genannt hast. Wir denken an die Tat Jesu. Wir haben das nötig. Ja? Abendmahl heißt, dass Gottes Volk in all dem, was es so beschäftigt, eine Pause macht. In all diesen Dingen, die schieflaufen und die uns Tag für Tag umtreiben, in den Dingen, die wir in der Welt machen müssen, Arbeit und Kinder und Familie. Und dann halten wir zwischendurch an, machen eine Pause und gucken auf das Wichtigste, was in der Geschichte jemals passiert ist. Dass Gottes Sohn auf diese Welt gekommen ist und dass er sich hingegeben hat. Wir kommen in dieser Perspektive wieder zur Ruhe und kriegen hoffentlich die richtige Perspektive. Im Johannesevangelium steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ihr kennt das alle, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, oder der Sohn selbst gekommen ist, wie auch immer man das sehen möchte, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann hast du gesagt, wir feiern, dass unsere Sünden erledigt sind. Das Abendmahl hat sehr viel mit Sünde zu tun, das ist vollkommen richtig. Das Kreuz steht im Mittelpunkt. Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Und das ist das, wofür er gekommen ist. Im Philipperbrief, da wird das beschrieben, da heißt es, er selbst, der in göttlicher Gestalt war, also der Gott war, der klammerte sich nicht daran fest, an seiner Herrlichkeit und Göttlichkeit, sondern er legte das alles ab, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, er wurde wie ein Mensch, seine äußere Erscheinung war die eines Menschen. Er erniedrigte sich und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Denn in dem Namen Jesus werden sich beugen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also wir feiern, dass unsere Sünden vergeben sind. Was machen wir sonst noch? Was ist Abendmahl sonst noch? Bunt, sehr gut, ja, genau. Bunt, Abendmahl ist sehr, sehr vielschichtig. Ne? Man kann das ja so machen, so als, ja, ist halt gehört dazu und ist auch ein Gebot. Jesus hat gesagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Aber wir feiern den Bund. Auf die Einzelheiten dessen, was ein Bund ist, können wir jetzt nicht eingehen, aber letztendlich hat Gott mit uns einen Vertrag geschlossen, einen Bund. Er hat uns aufgenommen in seine Familie und er hat allergrößtes Interesse an uns. Gibt es noch mehr Aspekte vom Abendmahl? Wir erinnern uns, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Da heißt es, wir feiern das Abendmahl und jedes Mal, wenn wir das tun, verkündigen wir, was geschehen ist, bis der Herr wiederkommt. Ja, ja. Das sind so die vielen verschiedenen Aspekte des Abendmahls. Wenn wir Abendmahl feiern, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Kann man das auch so sagen? Wir haben Zeit mit Gott. Wie ich vorher gesagt habe, wir nehmen uns eine Pause in der ganzen Hektik, in all dem, was uns beschäftigt, in dem, was uns irgendwie ergreifen will, in dem, was morgens war und was abends wieder sein wird, machen wir einen Moment langsamer. Kommen zur Ruhe und kommen dahin, dass wir uns umwenden zu dem, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist und mit dem Jesus uns frei gemacht hat. Wenn wir über das Abendmahl sprechen, dann müssen wir auch über Sünde sprechen. Das ist vollkommen richtig. Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde. Das ist erstmal ein prima Statement. Wer lebt da permanent drin? Wer kämpft mit? Wer braucht nie mit Sünde zu kämpfen? Wer hat keine Probleme damit? Ja, wenn Jesus uns frei gemacht hat, dann müsste doch irgendwie wir auch frei sein, oder? Er hat uns reingewaschen. Und? Er wäscht uns wieder rein, wenn wir gesündigt haben. Ja. Sünde heißt, erstmal kurz, das wisst ihr alle, das Ziel verfehlen. Und das Ziel ist, sich permanent richtig zu benehmen. Gut. Das Ziel heißt, ja, was dann? Sünde wird im Römerbrief ganz interessant beschrieben. Gott hatte den Menschen Herrlichkeit zugedacht und seine Gemeinschaft. Und durch Sünde sind sie daran vorbeigegangen. Das ist frei übersetzt. Sünde heißt, dass wir nicht in dem Guten leben, in dem Segen leben, den Gott eigentlich für uns zugedacht hat. Ja, lasst uns ein, zwei Minuten für die Sünde Zeit nehmen. Also für das Thema, ja. Für viele ist Sünde wirklich ein permanenter Kampf. Ich meine, ernst gemeint, gibt es jemanden, der so durchheiligt ist, dass er sagt, für mich nicht? Passt? Alles ist gut? Nein. Für viele ist es ein permanenter Kampf. Und da wollte ich so zwei, drei Takte dazu sagen, so kleine Hilfen. Sünde bekommt Kraft daraus, dass das Gesetz da ist, das wisst ihr. Wenn irgendwas verboten ist, ist es plötzlich verlockender. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Wir bekämpfen bei Sünde gerne die Auswirkungen, aber nicht die Ursachen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Sünde bekommt sehr viel Kraft aus Heimlichkeit. Ja, wenn ich irgendwelche Dinge, die mich versuchen, ausspreche, sind sie plötzlich gar nicht mehr so verlockend. Aber ich wollte insbesondere zwei Sachen ansprechen, die einem vielleicht helfen können im Kampf gegen Sünde. Vorher noch ein Wort für diejenigen, die noch nie zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, ich möchte, dass du mein Herr bist, die noch nie erlebt haben, dass sie über den Sargrand hinausgeblickt haben und da erschien Jesus und sie haben gesagt, gut, dass ich dich gefunden habe. Oder auch andersrum. Ich finde das sehr schön in dem Lied, das wir gesungen haben. Die Gnade hat uns gefunden. Nicht so, dass wir Gott gesucht hätten, sondern zu der Zeit, als wir nichts von ihm wissen wollten, da hat er nach uns gesucht und er hat uns gefunden. Und er hat seinen Sohn gegeben, er hat sich geopfert und er hat uns frei gemacht. Und dann kamen wir und haben dazu gesagt, ja, das will ich. Aber diejenigen, die das noch nie gemacht haben, möchte ich ermutigen, nachher zu kommen und zu sagen, ja, ich will das. Ich möchte mit jemandem beten, ich möchte zum Volk Gottes dazugehören. Das ist also so eine grundlegende Sünde. Aber jetzt zurück zu den anderen, zu uns allen, die wir damit kämpfen. Ich habe zwei Dinge bekommen, die möglicherweise in dem Kampf gegen die Sünde helfen. Das eine ist, jede Sünde, die ein Christ begeht, basiert auf einer Lüge. Wir sind ganz oft so, dass wir kämpfen und machen und tun, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Wenn du dich fragst, wo im Wort Gottes steht das denn? Nun, Johannes sagt, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann sündigt er nicht mehr. Also nicht freiwillig und von Herzen. Er sagt nämlich mehrere Verse später, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann lügen wir. Da ist eine Spannung drin. Er sagt auf der einen Seite, du bist zu Gott gekommen und du bist frei von der Sünde. Und ein bisschen später sagt er, und übrigens, wenn du keine Sünden mehr begehst, das behauptest, dann lügst du. Aber grundsätzlich sind wir neue Wesen, die nicht mehr sündigen wollen. Also, jede Sünde, die ein Christ begeht, basiert auf einer Lüge. Und vielleicht hilft dir das ja, das nächste Mal, wenn du wieder mit Sünden kämpfst, zu sagen, wo ist die Lüge dahinter, statt gegen die Sünde zu kämpfen. Wenn du irgendwelche böse Lust hast, ja, du guckst dir Sachen an, die nicht gut sind oder wie auch immer sich das bei dir äußert, und dann fragst du, okay, offensichtlich liegt hier eine Lüge in meinem Leben vor. Ich habe ein Defizit, ich habe einen Mangel. Irgendwas füllt das ja bei mir aus, was ich hier gerade mache. Und die Lüge ist, dass das, was ich da tue, meinen Mangel ausfüllt. Oder wenn du unbedingt böse redest und du merkst schon so ganz leise die Stimme deines Gewissens, die sagt, das, was du da gerade erzählst, das ist weder wahr, noch gut, noch hilft es irgendjemand. Aber du kannst gar nicht anders. Und du merkst das, dann frag dich, wo ist die Lüge dahinter? Warum tue ich das? Habe ich vielleicht einen Minderwert? Fühle ich mich da minderwertig? Und die Lüge ist, dass wenn ich andere schmutzig mache, dass ich dann besser dastehe? Ja? Merkt ihr, wie diese Lügen funktionieren? Diese, die als Fundament dienen? Andere Lügen. Ich kann gar nicht anders. Oder ich muss so aggressiv sein, ich schütze mich selbst. Das sind Lügen, die im Leben da sind. Ich muss so aggressiv sein, denn das schützt mich davor, dass... Das ist eine Lüge. Auf der dann Sachen wachsen können. Oder ich habe Angst. Das ist auch eine Lüge, auf der verschiedene Dinge sich ganz wohl fühlen. Also, das Erste, was mir so kam im Zusammenhang mit Abendmahl ist, Abendmahl heißt, wir haben Sieg über die Sünde, weil Jesus uns frei gemacht hat. Und dann eben so eine kleine Hilfe hier, das auszuleben, weil wir alle haben damit Probleme mit dem täglichen Leben. In der Theorie ist ja alles klar. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt, und zwar habe ich mir gedacht, den veranschauliche ich am einfachsten mit einem Beispiel. Ihr müsst ganz stark sein und euch etwas vorstellen, nämlich Gott hat die Regeln geändert. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Gott hat die Regeln geändert. Man kommt ab sofort, es ist Sonntag, 10.50 Uhr, nicht mehr in den Himmel mit all dem, was hier steht, sondern das Einzige, was man jetzt nicht mehr darf, ist bei Burger King essen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Müsst ihr einfach mal so davon ausgehen. Das Einzige, was jetzt verboten ist, ist, ihr dürft nicht mehr zu Burger King gehen und dort essen. So. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr damit umgeht. Ihr könnt jetzt sagen, gut, das ist leicht, das schaffe ich. Dann geht ihr raus und stellt fest, seltsamerweise ist an jeder Ecke plötzlich ein Burger King. Überall da draußen schießen sie aus dem Boden wie die Pilze. Aber für euch ist das kein Problem. Wie geht ihr weiter damit um? Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ihr geht dort rum und jedes Mal, wenn Burger King auftaucht, sprüht ihr Weihwasser oder Öl oder was auch immer und geht da dran vorbei. Und irgendwie ist das schon verlockend. Selbst diejenigen, die nie bei Burger King gegessen haben, überlegen sich plötzlich, warum ist eigentlich dieser Burger King verboten? Da muss schon was dran sein, oder? Die zweite Möglichkeit besteht darin, immer gut satt gegessen rauszugehen. Denn wenn ihr hungrig seid, dann hat dieser Burger King da, ihr wisst, nein, Burger King, das kommt gar nicht in Frage. Ich liebe den Herrn und ich werde niemals da reingehen. Ich habe Hunger. Ja, wenn ihr hungrig aus dem Haus geht, dann ist dieser Burger King nicht nur da, an jeder Ecke. Ich habe dem da gerade widerstanden. Ich biege um die nächste Ecke und da ist wieder einer. Ich gehe ein bisschen weiter und da ist, der hat aber eine Inneneinrichtung, schick. Und die Leute, die rauskommen, die sehen glücklich aus. Ja, das ist, wenn ihr hungrig aus dem Haus geht, wenn ihr satt aus dem Haus geht, dann geht ihr an den Dingern vorbei, oder? Und der Trick dabei, Burger King zu widerstehen, besteht darin, immer satt gegessen zu sein. Versteht ihr? Ihr könnt da rausgehen, kämpfen, 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 kämpfen und ihr werdet zum gleichen Effekt kommen. Oder ihr könnt morgens zu Hause dieses fantastische Frühstück, das habt ihr ja in der Hand, was ihr frühstückt, dieses super Frühstück zu euch nehmen und dann geht ihr raus und das ist toll und da ist dieser Burger King und ich weiß, also irgendwie versuchen die mich reinzulocken, aber die sind diese schmierigen Typen mit fettigen Haaren, mit ihren Werbeprospekten davor, die sagen, heute billiger, 2 für 1, interessiert mich das irgendwie. Ich habe so gut gefrühstückt. Und mittags dann das Gleiche. Ich habe ein Mittagessen. Das ist auf Sterne-Qualität. Das war, und jeden Tag was anderes. Total lecker. Und dann kommt wieder so ein Typ vorbei mit so einem Prospekt und sagt, hier, Burger King, die 9 Wochen. Du kriegst jetzt den Doppelwopper, 2 Doppelwopper zum Preis von 1. Und dazu gibt es auch keine Pommes, sondern weil der Doppelwopper so schweineviel Kalorien hat, gibt es dazu einen Salat. Ne? Ist das ein Angebot? Ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja? Gut. Wir ändern die Regeln leider wieder zurück. Es ist jetzt 10.53 Uhr. Ab jetzt dürft ihr wieder zu Burger King gehen. Nicht, dass ich irgendwie eine Klage kriege wegen Geschäftsschädigung. Aber das Bild ist klar, oder? Ja? Ich meine, da draußen, an jeder Ecke, ist die Versuchung. Und wenn du gegen die Sünde ankämpfst, dann hast du die Möglichkeit, da rauszugehen und alles ist wahnsinnig verlockend. Aber du kämpfst dagegen an und du überlebst es irgendwie erschöpft. Oder du bist geistlich so satt gegessen, du bist so erfüllt von dem, was Christus für dich getan hat, dass du sagst, das interessiert mich nicht wirklich. Ich habe das Abendmahl in mir, weil genau darum geht's. Ich bin von der Tatsache, dass Christus mein Herr ist und dass ich eine Beziehung zu ihm habe, abgesättigt. Und die anderen Sachen interessieren mich nicht wirklich. Sie versuchen mich immer wieder zu faszinieren, aber sie tun das nicht. So, jetzt beschäftigen wir uns noch mit einer Sache, die ebenfalls mit dem Abendmahl zu tun hat. Ich lese mal den gesamten Zusammenhang, wie das Abendmahl eingesetzt wurde. Ja, also mit dem Beispiel mit Burger King und so habt ihr Frieden, ja. Nicht, dass hinterher einer zu mir, wenn jemand jetzt noch kommt und denkt, es dreht sich ums Essen, dann soll er nachher bitte zu mir kommen. Wir gehen zusammen zu Burger King, um das total zu brechen und da erkläre ich dann alles. Also, das Abendmahl. Im Korintherbrief steht, 1. Korinther 11, Abvers 17. Dies muss ich befehlen. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dann sind Spaltungen unter euch. Zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr jetzt zusammenkommt, dann hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig, der nächste betrunken. Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr vielleicht die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich dazu denn sagen? Soll ich euch loben? Darin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, er nahm das Brot, er dankte und brach es und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, und so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richten, dann würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Deshalb, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, dann wartet doch aufeinander. Hat jemand Hunger, dann soll er daheim essen, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Es ist also die Art und Weise, in der Paulus beschreibt an die Korinther, wie er das Abendmahl empfangen hat und wie er das einordnet. Und ich habe damit so ein bisschen Problem. Weil er sagt, nein, wir interpretieren das normalerweise so, wenn du unwürdig das Abendmahl einnimmst, wirst du krank oder sterben. Das ist die Art und Weise, wie wir diese Bibelstelle ganz oft verstehen, oder? Da ist das Abendmahl und das Abendmahl darfst du einnehmen. Es ist diese herrliche Gemeinschaft, es ist das Feiern dessen, was Jesus getan hat. Aber wenn du unwürdig dahin kommst, dann bist du schon fast tot. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Interpretation? Nein? Das ist oft hört man das so.
ist hier der Zusammenhang, nicht? Wer unwürdig von dem Brot oder aus dem Kelch trinkt, der wird schuldig am Leib des Herrn und der Mensch prüfe sich und sonst kommt Gericht und deshalb sind viele Schwache und Kranke da. Punkt. Ja. Für mich passt dieses Bild nicht. Für mich passt dieses Bild überhaupt nicht. Da ist Gott, da ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist und der seine Hand dem schmutzigsten Sünder entgegenstreckt, demjenigen, der so sündig ist, wie ihr euch das nur vorstellen könnt. Und der Sünder bringt keine Eigenleistung und Gott streckt ihm die Hand entgegen und sagt, wenn du darum bittest, dann mache ich dich frei davon. Ich trage deine gesamten Sünden. Und dann kommt dieser Sünder und sagt, ja, das ist, ich glaube nicht, dass ich das verdient habe. Und sagt Gott, nein, das hast du auch nicht. Ich schenke es dir. Und wenn er dann zu Gott gekommen ist, dann sagt Gott, so, jetzt bist du bei mir und wir haben hier Fülle. Ich bin gekommen, damit sie Fülle haben und Frieden haben und gesegnet sind und das Reich Gottes gebaut wird. Aber es gibt einen Punkt, ja, Abendmahl, wenn du das irgendwie mit schlechten Gedanken oder sonst unwürdig nimmst, dann mache ich dich krank und tot. Das passt doch irgendwie nicht, oder? Wenn man diese Interpretation hat, dann kommt die meistens daraus, dass da nur so 3-4 Verse gelesen werden. Aber wenn man sich mal anguckt, den Gesamtzusammenhang, dann wird das schon deutlicher. Vorher wird erzählt, wie die Korinther Abendmahl gefeiert haben. Die sind zum Essen zusammengekommen und haben sich die Kante gegeben. Der eine hatte seinen Doppelwopper dabei, der andere irgendwas anderes. Der eine kam abends um 6, der nächste abends um 8 und dann haben sie da gefuttert und geschlemmt und eine Orgie abgehalten und waren betrunken zum Teil. Und da sagt das Wort Gottes, Leute, das ist nicht das Abendmahl. Das hat mit Abendmahl nichts zu tun. Das ist nicht das Abendmahl. Den ersten Teil, den lesen wir normalerweise nicht, in welchem Zustand die waren. Ja? Wo Paulus sagt, prüft euch, ob ihr das so nehmt. Das machen wir nicht. Wer von euch ist betrunken? Gut, sage ich doch. Paulus sagt also, hier, dieses Abendmahl, das ihr feiert, indem ihr zusammenkommt und eine kleine Orgie abhaltet. Das ist nicht das, was ich empfangen habe, sondern das Abendmahl, ich sag euch, wie es geht. Jesus nahm das Brot. Das Abendmahl war nicht dieses eigentliche Zusammenessen. Es gab eine Zeit in der Geschichte, in der das auch gefeiert wurde mit gemeinsamem Essen. Aber er sagt hier, das Abendmahl war nicht, als die Jünger zusammen waren und zusammen gegessen und getrunken haben, sondern das Abendmahl, das Folgendes habe ich vom Herrn empfangen. Die Stelle, an der Jesus das Brot genommen hat und gebrochen hat und ausgeteilt hat und gesagt hat, das ist mein Leib. Und die Stelle, an der er den Kelch nochmal genommen hat, nachdem das Essen eigentlich schon vorbei war und gesagt hat, Leute, das hier, dieser Kelch, das ist mein Blut, das ist der Bund mit euch, das ist das, was wir feiern. Und ihr dürft es feiern, bis ich wiederkomme. Und dann haben sie das gefeiert. Sagt Paulus, das ist das Abendmahl. Also prüft euch, ob ihr zusammenkommt und eine Orgie habt oder ob ihr Abendmahl feiert, hat er zu denen damals gesagt. Und von daher dürfen wir diese Stelle heute nicht so lesen, so jetzt muss ich mich prüfen. Wäre ja auch dem Reich Gottes, dem gesamten Geist dieses Buches und allem, was sonst so Gott von uns gerne hätte, widersprüchlich, ja. In allen anderen Bereichen darfst du dich auf dein Gewissen, deine Geschwister und den Geist Gottes verlassen. Nur in dem Bereich, da musst du dich prüfen. Offensichtliche Sünden kann ich vermeiden, aber ansonsten bin ich echt darauf angewiesen, dass der Geist Gottes mir hilft. So. Und das andere ist, deshalb sind viele Schwache und Kranke unter euch, nicht wenige sind entschlafen. Stellt euch mal vor, es gibt eine große Medizinflasche, da drauf steht Abendmahl, Gemeinschaft mit dem Herrn. Diese Medizinflasche steht jedem Christen zur Verfügung. Diese Christen hier haben diese Medizinflasche in die Ecke gestellt und haben dafür den großen Fresskorb ausgepackt, der da hieß Kleine Orgie, unter christlichen Vorzeichen. Ja? Macht das ein bisschen mehr Sinn, wo die Schwäche und Krankheit herkam? Wir hatten gesagt, das Abendmahl ist Gemeinschaft mit Gott, das ist Gemeinschaft mit Christus. Das Abendmahl ist, dass wir diese ganzen Dinge, für die er ans Kreuz gegangen ist, uns vergegenwärtigen, dass wir eine Pause machen und sagen, ja, er trug an seinem Leib unsere Krankheit ans Kreuz. Er trug unsere Sünde ans Kreuz. Ja? Und wenn wir das feiern, das Abendmahl, dann werden wir davon durchdrungen. Das ist das super Frühstück, das Burger King, um bei dem Bild vorher zu bleiben, völlig aus deinem Leben verdrängt. Und wenn du das nicht hast, dann ist plötzlich die Versuchung wesentlich stärker. Dann ist plötzlich Schwäche und Krankheit, die in dein Leben kommen kann. Macht das mehr Sinn? Gut. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse. Aber lass das ganze Thema mit Abendmahl, Gemeinschaft mit Gott, imprägniert sein gegen Sünde und Leben in dieser Welt mit dem reichlichen Frühstück. Lass das dir durch den Kopf gehen in der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit. Ich würde vorschlagen, wir feiern jetzt das Abendmahl. Die Einsetzungsworte habe ich schon gelesen. Das gehört ja dazu.